Bestzeiten und Rekorde sind natürlich hauptsächlich ein Ergebnis des richtigen Trainings. Aber auch das technische Equipment und die äußeren Bedingungen spielen dabei mit rein. So habe ich vor jedem Wettkampf, bei dem ich erstmals in ein neues Stadion gekommen bin, geschaut, was ist das eigentlich für eine Bahn und wie läuft es sich so auf ihr. Und deshalb wollte ich mehr zu diesem Thema erfahren und habe aus diesem Grund Benjamin Schneider von Politan, die Weitspringerin Laura Raquel Müller und die Langstreckenläuferin Lynn Kleine für eine gemeinsame Podcast-Folge eingeladen.
Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge vom Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Ich habe ja eben schon so ein bisschen was im Intro zu der heutigen Folge erzählt. Und bevor wir richtig einsteigen, nochmal einen kurzen Überblick über die Gäste, die heute da sind. Zum einen Laura Raquel Müller. Alle Leichtathletik-Fans haben sie im Fernsehen mitverfolgen können bei den Europameisterschaften. Das erste Mal auf der ganz großen Bühne. Dann Lynn Kleine, die treuen Meinathlet-Hörerinnen und Hörer kennen dich wahrscheinlich schon. Und dann auch Benjamin vom Politan, ein Experte für Laufbahn, für Tartanbahn. Und wir wollen uns heute einfach mal so ein Stück weit darüber unterhalten, wie wichtig es ist, tatsächlich eine vernünftige Bahn als Leichtathletin, als Leichtathlet zu haben und worauf es da vielleicht drauf ankommt. Und da würde ich vorschlagen, steigen wir direkt auch in die Materie ein. Benjamin, ich habe es eben auch im Intro angesprochen, es geht heute um Tartanbahnen, die Belege, die wir in allen Leichtathletikstadien finden. Jeder stand schon mal, glaube ich, auf so einer Bahn, aber ich glaube, die wenigsten wissen, was das vielleicht auch für eine Entwicklungsarbeit dahinter steckt.
Sehr gerne, und das Lustigste an der Thematik ist, Tartanbahn oder Tartan an sich ist sogar ein Eigenname, ein Brand, weil wir reden eigentlich von Kunststofflaufbahnen. Also Tartan ist etwas wie Tempo. Im Endeffekt ein Eigenname, aber der hat sich in Deutschland tatsächlich so durchgesetzt, dass jeder im Endeffekt, sobald er eine Laufbahn sieht, ist es eine Tartanlaufbahn. Aber wir in unserem Jargon sprechen von einer Kunststofflaufbahn. Was ist der Hintergrund, oder? Es ist relativ komplex. Es ist immer ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Gummiarten mit einem PUR-Gemisch, also als Kleber im Endeffekt. Der meiste Aufbau ist tatsächlich, dass wir in der Basisschicht, also ein Kunststoffsystem ist meistens aufgebaut mit Basis- und Topschicht. In der Basisschicht, wo dann auch die ganzen sportspezifischen Eigenschaften eigentlich meistens rauskommen, die Dämpfungseigenschaften auch rauskommen, wird meistens ESBR verwendet mit Bindemittel oder mit POR-Bindemittel. Und darauf kommt dann normalerweise ein EPDM-Gummi in eine gewisse Beschichtungsmasse eingeschmissen, eingespritzt. Kommt eben genau auf das Belagsystem drauf an, was es dann im Endeffekt am Ende sein sollte, für was sich der Kunde entschieden hat. Da gibt es dann wasserdurchlässige und wasserundurchlässige Systeme. Einerseits einfach abhängig, was ist es für ein System, was eingebaut wird, weil gewisse Systeme einfach aufgrund der Bautechnik wasserundurchlässig in der Oberfläche sind. Und es gibt dann auch noch einen sogenannten Spritzbelag, der eben an sich wasserdurchlässig ist, wo dann die Bahn nach Regenfällen auch relativ schnell auch wieder abgetrocknet ist. Natürlich sind auch die Bahnen, wo Wasser undurchlässig sind, läuft das Wasser auch zeitnah ab, weil einfach auch ein gewisses Gefälle eingebaut wird, damit die Bahn nicht im Wasser steht und dann der Sportler ewig lang nicht trainieren kann oder den Wettkampf nicht durchführen kann, sondern dass eben tatsächlich das Wasser relativ schnell abläuft, dass die Bahn wieder trocken ist, um eben dann auch Verletzungen oder Rutschgefahr zu verhindern. Dass da einfach ein sauberer Untergrund da ist, der dann einfach dem Sportler das beste Ergebnis, sei es im Wettkampf oder im Training, dann generieren kann.
Du hast das Gefälle angesprochen, dann wahrscheinlich zur Seite
genau.
Hin. Und
meistens zur Innenseite hin. Ich habe jetzt in meiner Laufbahn tatsächlich erst eine Laufbahn gesehen, wo das Gefälle nach außen ist. Also das heißt dann tatsächlich, dass das Gefälle auf die Bahn 8, auf die sogenannte Bahn 8 oder 10 dann geht. Ja. Normalerweise ist das Gefälle auf die Innenbahn runter, ja, dass dann das Wasser auch sauber abläuft.
Du hast jetzt so ein bisschen auch die Zusammensetzung von den Kunststoffbahnen angesprochen. Und mich würde aber da mal so interessieren, wie sieht denn da so die Entwicklung aus oder die Entwicklungsarbeit?
Also die Entwicklungsarbeit ist interessant. Natürlich wird viel auf den Markt gehört, einerseits auf Sportler, unter anderem auch auf die Laura natürlich, die ja bei uns im Team mit drin ist, also in unserem Podcast-Team jetzt hier mit drin ist. Andererseits muss man einfach auch gucken, wo entwickelt sich tatsächlich der Markt hin? Wie jetzt zum Beispiel das Thema Recycling, grüne Energie, spielt natürlich auch im Kunststoffbereich eine Rolle. Also zum Beispiel bei uns die Fertigung, wo wir unsere Einzelkomponenten herstellen, ist für die Flüssigkomponenten auf 100% grüner Strom umgestellt zum Beispiel. Und dann tatsächlich aktuell unglaublich wichtig in den Systemen, die wir entwickeln, dass wir immer eine nachhaltige Komponente mit drin haben. Einfach weil du es eigentlich nicht mehr zulassen kannst, dass du rein ohne nachhaltige, nachwachsende Rohstoffe irgendetwas machst, weil irgendwann ist einfach alles erschöpft. Und dann ist es tatsächlich so, dass das Thema Recycling sehr hochkommt. Also früher war es so, dass du eine Kunststofflaufbahn rausgenommen hast und entsorgt hast. Und jetzt kommt es mehr auch in den Normen, die kommen werden, dass man versucht, eine alte Laufbahn zu recyceln. Das heißt, wir wollen die Laufbahn wieder schüttern vor Ort auf eine gewisse Granulierung, die wir eben brauchen, um dann wieder eine saubere, schöne Bahn bauen zu können und das Material direkt wieder verwenden wollen. Also, dass wir es gar nicht irgendwo erst hinfahren zu einem großen Schredderwerk, sondern tatsächlich mit einer Maschine vor Ort sind, an der Baustelle direkt zerkleinern und dann dieses Material wiederverwenden und gleich einbauen. Das Einzige, was entsorgt werden muss, ist dann der anfallende Staub beim Granulieren oder eventuell zu große Partikel, die noch nicht ganz klein granuliert worden sind, wobei man die theoretisch auch wieder nochmal in den Kreislauf nehmen könnte, dass sie nochmal kleiner gemacht werden, aber der Abfall ist tatsächlich dann auf Staub oder Kleinstpartikel zu reduzieren und dann kannst du das im Endeffekt wieder zumindest für die Basis verwenden, weil natürlich will niemand eine Laufbahn haben, wo oben dann komplett in der Deckschicht die Basis mit SBR oder EPDM vermischt ist, drin ist. Oben ist immer in der Deckschicht eine EPDM-Schicht drauf, aber man könnte das natürlich dann das überflüssige oder das zu viele Material auch bei Neubauten verwenden, weil an sich die Eigenschaften von dem Gummi, die bleiben gleich. Also wenn du es wieder neu generierst und wieder neu verarbeitest auf der Bahn, sind die Eigenschaften sehr, sehr ähnlich zu einem eben Neuwarematerial in dem Fall.
Kannst du das einmal einordnen, wenn du jetzt von Schichten sprichst, wie dick diese Schichten sind? Also das klingt irgendwie so, als hätte man jetzt meterdick da eine Bahn drunter verlegt, aber wie muss man sich das vorstellen?
Also man muss sich vorstellen, das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Die Kunststoffbahn an sich ist gar nicht dick. Wir reden abhängig vom System zwischen 13 und 15 Millimetern Kunststofflaufbahn. Drunter ist dann laut deutscher Norm ein 65 Millimeter dicker Asphalt und darunter ist dann einfach nochmal ein Schotterplanum, was mindestens 200 mm dick ist. Das heißt, wenn man das jetzt im Vergleich setzt, ist es tatsächlich so, dass der Kunststofflaufbahn eigentlich die geringste Dicke ist, aber im Endeffekt den größten Mehrwert für den Sportler hat. Also es ist relativ dünn und dann muss man auch sagen, wenn man zwischen Basis und Deckschicht spricht, im Kunststoffbereich oder im Laufbahnbereich ist es meistens so, dass du 10, 11 mm Basisschicht hast und dann 3, 4, 5 mm Maximum normalerweise Deckschicht hast.
Das passt ganz gut auch zu meinen Erfahrungswerten. Also Benny und ich sind ja beide in Frankfurt lokalisiert und gerade die Bahn wird auch neu gebaut. Also das kann man ganz gut verfolgen, so Woche zu Woche, was sich da tut. Und da wurde jetzt tatsächlich auch der Asphalt gerade erstmal ausgestrichen und ich hoffe, dass dann bald irgendwie jetzt auch die Bahn gegossen wird. Und ja, das passt ganz gut zu dem, wie du es gerade beschrieben hast.
Ist auch spannend, dass diese Bahnen dann wirklich über fast Jahrzehnte fast ähnliche Eigenschaften haben. Weil wenn man überlegt, Laufschuhe, Spikes, spätestens nach einem Jahr sollte man dann schon neue anschaffen, einfach weil man es auch merkt. Aber das ist ja bei Tartanbahnen oder bei Kunststoffbahnen ja wirklich doch eine andere Geschichte, auch wenn die Belastung, gerade auch wenn große Trainingsgruppen auf diesen Anlagen sind, ja auch schon nochmal was anderes sind. Aber an der Stelle würde mich einfach mal interessieren, Laura, aus meiner Erfahrung habe ich immer so ein bisschen den Unterschied gemacht zwischen vielleicht einem Boden, der ideal ist fürs Training und auch einem vielleicht, der besser geeignet ist für den Wettkampf. Jetzt so aus deiner Sicht, was ist dir denn bei einer Tartanbahn, sagen wir jetzt mal fürs Training wichtig, weil ja dann auch schon eine andere Belastung sind als in einer Wettkampfsituation?
Ja, genau. Nee, also der Belag in dem Sinne, ich mache es jetzt zum Beispiel gar nicht abhängig jetzt, was für eine Marke das unbedingt ist, aber so einfach vom Gefühl her, es gibt ja einmal diese geflicktere Bahn, kann man das nennen? Also ich weiß nicht, wie würdest du das sagen?
Es ist eine vorgefertigte Bahnware.
Ja, genau, Gewebe.
In der Definition.
Die ist super schnell, die Bahn. Das ist auf jeden Fall. Aber ich habe auch von Erfahrung damit, wenn es halt regnet, ist ein super Rutschel. Und ja, keine Ahnung, da kommen dann schon ein bisschen die Hemmungen ab, wenn du halt nicht unbedingt vom Klettern abgängst, sondern von der Bahn und ein bisschen dann über die Pferde setzt, dann rutscht es auch schon mal ganz schön. Deswegen ist es ein Zwischending bei der Bahn. Deswegen sage ich jetzt mal, die Bahn von Ponyfahren mit dem Granulat nochmal oben drauf, oder was ist denn das genau?
Das sind die eingestreuten EPDM-Granulate, die eben dann eine gewisse Reibung geben oder eine gewisse Haftreibung geben, dass du halt nicht so wegrutscht, ja.
Genau, um das geht's. Und deswegen, das ist eigentlich so das perfekte Mittelmaß, dass, wie gesagt, wenn es regnet, rutschst du nicht so arg, aber bist trotzdem schneller auf der Bahn. Also das ist mir, sag ich mal, am liebsten.
Aber würdest du auch sagen, dass gerade wenn du vielleicht im Aufbau bist und ihr ein bisschen größere Umfänge auch auf der Bahn macht, dass da eine Bahn vielleicht tendenziell ein bisschen weicher sein sollte und nicht ganz so, zum Beispiel auf die, ich hatte immer Probleme mit der Knochenhaut, wenn ich auf eine Bahn gekommen bin und die einfach zu hart war. Das mag dann vielleicht praktisch sein für einen Wettkampf, wenn man schnellen Anlauf braucht oder schnell sprinten möchte, aber wenn ich jetzt irgendwie täglich darauf trainiere, dass das zum Beispiel sowas ist, wo du auch so ein, vielleicht auch ein Augenmerk drauf legst, vielleicht auch im Trainingslager oder auch zu Hause auf der Trainingsanlage.
Also klar, ich war jetzt schon in vielen Trainingslagern auf verschiedenen Bahnen und alles, und ich habe das halt schon gemerkt, in solchen sonnigen Ländern war die Bahn halt dann brutal hart, weil die da halt super ausgehärtet ist, sage ich jetzt mal. Und da hatte ich dann schon vermehrt, also ich bin auch ein Athlet, wo jetzt fast seit über 2 Jahren Knochenhautprobleme hat. Also ist ein ständiger Begleiter, und wenn ich dann ins Trainingslager komme auf so super harten Bahnen, das sind dann immer sehr schmerzhafte 2 Wochen, muss ich dann sagen. Machen wir immer relativ viel mit Turnschuhen dann, also dass einfach noch ein bisschen diese Dämpfung dann dabei ist. Machen dann das Nötigste nur in Spikes. Genau. Jetzt unsere Zuhausebahn in Stuttgart ist ja von Polytan, das ist in der Halle.
Ja.
Oder?
Ich glaube, ja, genau, tatsächlich, ja.
Die ist ja von Polytan, und das ist so ein perfektes Mittelmaß. Die ist nicht zu weich, aber auch nicht zu hart. Genau, da ist es dann eigentlich auch wirklich körper- und tagesabhängig, ob ich dann Knochenhautprobleme bekomme oder nicht.
Das ist halt auch ein Thema, oder? Irgendwo, wenn ich kurz einhaken darf, dass das Ziel immer ist, für einen Wettkampf eine harte Bahn zu ermöglichen, weil hart heißt gleich schnell. Und fürs Training eben eine etwas weichere Bahn, dass eben genau das, wie du sagst oder wie ihr beide sagt, die Knochenhaut nicht ganz so gereizt wird. Das ist halt immer das Schwierige, wenn man dann sagt, weil ja meistens nach einem Wettkampf wird ja die Bahn dann auch eine Art Trainingsbahn. Und dann wird es halt irgendwann auch härter oder bleibt auch relativ hart. Da ist es halt dann auch immer die Schwierigkeit, tatsächlich dann den richtigen Belag auch auszuwählen, sage ich mal, für genau diesen Wettkampf dann.
Wie findet man dann halt das genaue Maß?
Das ist tatsächlich sehr schwierig. Es kommt einfach schon darauf an, welche Belagsart nimmst du. Nimmst du einen Voll-PO-Belag, der eben ähnlich zu einer Bahnware ist von unserem Wettbewerber? Die sind halt relativ hart. Hast du ein Sandwich-System, was ich glaube auch sogar in Stuttgart ist, ein M-Belag? Der ist von sich aus einfach schon 4, 5, 6 Prozentpunkte weicher, was eben dann schon wieder eher eine weichere Laufbahn generiert, die eben auch für Trainingszwecke sehr gut ist. Wir aber auch mit einem an sich weichen Belag natürlich Wettkampf laufen können. Also wenn wir da auf World Athletics Norming gehen, hast du halt eine gewisse Range von, ich nenne die Zahl, 35-50% Kraftabbau, nennt sich diese Härte eben auch dann. Da musst du halt in dieser Range drin liegen. Und mit dem liegen wir mit beiden Systemen drin. Also auch der Wettbewerber, der vorgefertigte Bahnware-Wettbewerber, der liegt da ganz normal drin in dieser Range. Und das ist eben die Problematik, was das Ziel ist, eine relativ weiche Bahn zu haben, die aber auch sehr schnell ist. Um eben genau das Thema Verletzungen schonend vorzuheben, da gibt es gewisse Dinge, die man machen kann, wo wir tatsächlich auch dran arbeiten, weil wir eben auch merken, dass diese harten Bahnen zwar für einen Wettbewerb sehr schön sind, aber halt dann fürs Training nicht ganz so geeignet sind. Da gibt es Möglichkeiten, dass wir eben dann nochmal, nennt sich Energy Restitution, dass eben dann, wenn du eintrittst in die Bahn, die weich ist, aber dir dann einen kleinen Schub mitgibt, damit du eben trotzdem schnell bleibst.
Was im Prinzip auch die Schuhhersteller auf der anderen Seite so ein bisschen aufgegriffen haben, mit zum Teil, ich sag mal, Luftkissen, die dann mehr Kissen, die mehr Energie zurückgeben, dass das im Prinzip auch von der anderen Seite, von der Bahnseite
genau,
aus.
Genau, ja. Da war ja, ich glaube, bei den letzten Olympischen Spielen war ja da ein Riesenthema mit den Schuhen ja auch, wo das aufkam.
Ja.
Es spielt mit Sicherheit zusammen. Also natürlich das perfekte Zusammenspiel von Schuh, Leichtathlet und Bahn bringt einfach dann die beste Leistung, was irgendwo natürlich logisch ist, ja.
Laura, ich weiß aus unserer vorherigen Folge, dass ihr natürlich auch so das ein oder andere Stück an Technik im Trainingssystem nutzt. Also Stoppuhren, Lichtschranken, sowas spielen natürlich auch immer mit rein. Ich weiß, dass Polytan in Zusammenarbeit mit Smartrex auch im Prinzip intelligente Bahnen auf die Beine gestellt hat, sprich mit Dauermagneten, die in den Bahnen eingelassen sind und dass man eben nur noch einen Sensor mit sich trägt und darüber dann einfach gewisse Daten wie ja, Bodenkontaktzeiten, aber auch Schnelligkeit über eine App oder über ein Computersystem auswerten kann. Ist das auch was, was ihr mittlerweile nutzt und für euch im Training eine gewisse Rolle spielt? Und welche Werte sind da für euch besonders wichtig?
Vor allem so 30 Meter Fliegenzeit gucken wir dann auch immer Beschleunigungsphase. Also Tamasch ist immer ein großer Rechner, der liebt es immer so die Zeiten dann auszurechnen und die dann irgendwie dann versuchen, in den Wettkampf umsetzen zu können. Genau, aber so 30 Meter Fliegenzeit oder 60 Meter ist für ihn immer ganz wichtig.
Das heißt, genau diese 30 Meter, die du ansprichst, Laura, oder 60 Meter sind optimal abbildbar in 5 Meter Schritten. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Magnetpaare man dann wirklich einbauen möchte, dass wir dann sagen 0, 5, 15, 30, 60, dann hättest du im Endeffekt eine relativ schöne Spanne auch drin, wo man relativ viel lesen oder rauslesen kann, weil du natürlich nicht nur Geschwindigkeit rausbekommst, man bekommt auch Schrittgröße oder Schrittlänge mit, auch die Sprunghöhe ist eine Option zu messen, also da kannst du relativ viel dann mit dem Package insgesamt auswerten dann sogar, ja.
Was ja, glaube ich, ab einem gewissen Niveau auch immer wichtiger wird, weil ohne konkrete Zahlen ist es halt auch gerade in den schnelligkeitsorientierten Bereichen ja so ein Stochern im Nebel, wenn man nicht weiß, okay, wo kann ich jetzt vielleicht noch ein Zehntel oder eine Hundertstel rausholen? Ist es tatsächlich die Beschleunigungsphase oder ist es eher in der Maximalphase, Maximalgeschwindigkeitsphase oder habe ich ein Problem mit der Schnelligkeitsausdauer? Und ich glaube, da sind auch diese engen, maschigen Auswertungen von, ich sag mal, alle 5 Meter wirklich Gold wert, um dann wirklich gezielt auf die jeweiligen Bereiche eingehen zu können. Was mich tatsächlich auch noch interessieren würde, Laura ist ja hier als Weitspringerin, nutzt dann dementsprechend auch andere Bereiche in einem Stadion als Lynn, die über die 10.000 Meter im Stadion aktiv ist. Wird dann, wenn so eine Bahn erstellt wird, wenn sowas geplant wird, auch zum Teil gesagt, okay, in dem Bereich vom Weitsprung nutzen wir nochmal eine andere Zusammensetzung als jetzt vielleicht auf der Innenbahn oder auf den inneren Bahnen? Oder ist das tatsächlich etwas, wo man sagt, okay, das sollte homogen in einem Stadion sein?
Es ist tatsächlich so, dass du zwischen Kurzstrecke, Langstrecke oder hohem Weitsprung hast du keinen Unterschied. Also da ist überall die gleiche Bahn drin. Ist auch so in den Normen von World Athletics vorgeschrieben, dass im Endeffekt tatsächlich überall der gleiche Belag auch in der gleichen Belagstärke drin ist. Einziger Unterschied tatsächlich ist beim Speerwurf. Da ist es so, dass die Kollegen ja mit dem Stemmschritt oftmals relativ viel Kraft auf die Bahn aufbringen, da wird die Bahn ausnahmsweise in den letzten Metern dicker gemacht.
Ja, Lynn, wir haben uns jetzt so ein bisschen darüber unterhalten, wie wichtig gerade auch eine Tartanbahn für Sprinterinnen, Sprinter, für Weitspringerinnen und Weitspringer ist. Aber du bist ja eher auf den längeren Strecken aktiv im Stadion und da geht es ja dann eher um andere Sachen. Was ist denn dir insbesondere, ja, sagen wir vielleicht erstmal im Training wichtig, wenn du auf eine Bahn kommst und dann aber auch im Wettkampf?
Ja, vielleicht erstmal zur Einordnung. Ich war ja die letzten Jahre eher so auf der Straße oder auch im Crosslauf unterwegs, habe aber natürlich auch eine Karriere auf der Bahn hinter mir. Also ich bin auch mal früher angefangen mit den 800, 1500, dann U18 Europameisterschaften über die 3000, U20 Europameisterschaften über die 5000 und letztendlich 10.000 Meter bei der U23 EM. Also auch ich durfte mehr als genügend Runden auf solchen Tartanbahnen dann laufen. Und was irgendwie all diese internationalen Starts verbindet, ist, dass man wirklich immer am Anfang eine Bahnbegehung macht. Also man guckt sich immer erst irgendwie die Verhältnisse auf der Bahn an und natürlich ist dann immer der erste Gedanke, okay, ist jetzt besonders weich, besonders hart und da versucht man das irgendwie schon mal einzuschätzen und ein Gefühl für zu bekommen. Und ich würde sagen, wir hatten es ja eigentlich auch schon mal angesprochen, dass im Training ich immer weichere Bahnen bevorzugen würde, weil gerade im Grundlagentraining, was wir den Großteil des Jahres irgendwie machen, laufen wir dann auch mal 10 mal 1000 Meter oder so. Plus Trabpausen, plus Warm-up, da kommt einiges an Kilometern zusammen und da sind weichere Bahnen einfach deutlich gelenkschonender, würde ich sagen. Trotzdem ist es im Wettkampf immer ein wahnsinnig gutes Gefühl oder auch bei wettkampfspezifischen Einheiten, wenn es dann so richtig schnell wird, kurz vorm Saisonhöhepunkt, wenn eine Bahn besonders hart ist. Also das mag ich dann auch absolut. Also wahrscheinlich ist es so ein Trade-off, irgendwie ein Mittelding zu finden, da eine Bahn, die irgendwie noch Gelenke schonen kann, aber gleichzeitig auch besonders schnell ist.
Und wie ist für dich auch gerade so dieses Thema Rutschfestigkeit? Das ist ja mal, wenn das Wetter ist ja nicht immer nur 25 Grad und Sonnenschein und gerade auch bei einem, ich sag mal, längeren Rennen wie den 10.000 Metern auf der Bahn, wenn man da die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, ich rutsche jetzt irgendwie weg in der Kurve oder auch bei Trainingseinheiten, vielleicht im Herbst, im Winter, wenn sowieso es das ein oder andere Mal regnet, ist das auch für dich dann tatsächlich ein Thema oder sagst du, okay, das kann ich eigentlich eher vernachlässigen?
Ich würde sagen, im Wettkampf spielt es keine Rolle, weil wir da sowieso Spikes tragen. Also da bin ich meistens sehr abgehärtet und das stört mich dann nicht. Im Training ist natürlich was ganz anderes, weil ich persönlich das Gefühl habe, dass mit der Entwicklung der Schuhe hin zu Carbon-Schuhen, die auch immer rutschiger geworden sind, also dass man viel weniger Halt hat. Und wenn das dann zufälligerweise noch eine Bahn ist, die das Ganze verstärkt, ist es natürlich extrem schwer. Und teilweise hat man das Gefühl, dass man einfach rückwärts läuft. Also auch das ist nochmal ein ganz großer Punkt.
Aber was wäre denn für dich vielleicht nochmal eine Entwicklung im Bereich der Bahn, die dir oder vielleicht auch anderen Athletinnen und Athleten im Trainings- oder Wettkampfalltag helfen würden?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Bahnen aufreißen und dann stehen diese riesengroßen Löcher, die man auf keinen Fall irgendwie treten möchte, weil das ein hohes Risiko dann ist. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass nicht solche Flickenteppiche entstehen. Der schlimmste Fall ist sogar in meiner Heimat eine ganz, ganz alte Bahn. Ich weiß noch nicht mal von welchem Hersteller. Da sind teilweise solche Löcher, dass wenn man drüber läuft mit Spikes, der Spike bis in den Asphalt sich eingräbt. Und das ist natürlich super unangenehm beim Laufen.
Ja, dann wird es Zeit für eine neue Bahn. Oder wir haben natürlich auch eine Option, dass wir nicht immer gleich die Bahnen rausnehmen müssen, sondern es ist auch möglich, eine Bahn in Anführungszeichen zu retoppen. Abhängig von dem Zustand der alten Bahn ist es einfach möglich, dass du die komplette Laufbahn einmal mit einer Deckschicht nochmal neu übergießt, in Anführungszeichen, und dann im Endeffekt aus einer alten Bahn optisch eine komplett neue Bahn machst und eben dann auch wieder, wenn wir aus dem Fenster der Normung draußen sind, dass du sie wieder in das Fenster der Normwerte reinhebst, dass im Endeffekt da nochmal die Lebensdauer um 8, 10, 12 Jahre verlängert wird.
Und in welchen Szenarien würde sich dieses Retopping am ehesten anbieten, wenn man sagt, wir ziehen das vor zu einer komplett neuen Bahn?
Also im Endeffekt ziehen wir das meistens vor. Es kommt einfach wirklich darauf an, wie ist die alte Bahn, in welchem Zustand ist die alte Bahn. Weil man kann an sich jede Bahn retoppen, also egal ob es jetzt eine Polytan-Bahn ist oder eine vom Wettbewerb, das ist immer möglich. Es kommt dann einfach darauf an, ob sich das noch rentiert. Wie kaputt ist tatsächlich die alte Bahn? Ist es jetzt eine Bahn, wo nur die Bahn 1 abgelaufen ist? Weil eben ja die meisten Sportler immer auf der ersten Bahn laufen und nicht auf der achten Bahn, dann macht das mit Sicherheit Sinn, da ein Retopping drüber zu legen. Hast du jetzt aber eine Bahn, die 35 Jahre alt ist, die einfach auch schon unglaublich hart ist, die 20 Jahre alt ist und hart ist und wie Lynn sagt, Risse hat, Löcher hat, dann muss man tatsächlich überlegen, ob sich das noch rentiert oder ob nicht ein Neubau das Sinnvollere ist, einfach auch um mit dem Retopping dann zu gewährleisten, dass die Bahn auch wieder in einem einwandfreien, normgerechten Zustand kommt. Weil natürlich, wenn die Bahn sich schon vom Asphalt unten löst, dann hast du auch mit dem Retopping keine Chance mehr, weil dich dann das relativ schnell im Endeffekt wieder verschleißen wird und dann macht es keinen Sinn, dass man da ein Retopping macht. Aber prinzipiell ist alles möglich beim Retopping. Man muss sich die Bahn einfach vorher einmal anschauen.
Kann man als Verein oder als Verband auch irgendwie auf die Lebensdauer der Bahn einwirken, dass durch eine bestimmte Art der Pflege da die Lebensdauer nochmal verlängert wird? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch zum Teil mit reinspielt.
Also man kann auf jeden Fall darauf einwirken, indem du einfach pflegst. Also das Wichtigste, das A und O ist Pflege. Es ist egal, um welches Gewerk es sich handelt, wenn du dein Gewerk nicht pflegst, verschleißt es einfach schneller und dann ist es einfach schneller kaputt. Klar, es gibt im Prinzip die Pflegeanleitungen, dass wir es einfach sauber halten müssen. Das muss nicht immer eine Spezialfirma sein oder eine Polytan-Firma sein, sondern die größten Teile kannst du auch mit deinem Hausmeister, sage ich mal, sauber halten an der Bahn. Was empfohlen wird, ist trotzdem einmal im Jahr eine saubere Kunststoffpflege, wo wir oder auch jemand anders kommen kann mit einem Pflegemobil, der dann wirklich die Bahn wäscht und dann eben von Algenbefall, von irgendwelchen Schmutzbefall das richtig porentief reinigt, dass eben genau auch die Poren wieder sauber sind bei einem wasserdurchlässigen Belag zum Beispiel, dass das Wasser sauber ablaufen kann, dass aus einem Belag, der normalerweise im Wettkampf stattfindet, dass da wieder die sichtbaren Spitzen von der Deckschicht rauskommen, dass eben die Rutschigkeit abnimmt, weil natürlich auch das ist ein Thema, wenn deine Bahn so verschmutzt ist, dass es im Prinzip eine ebene Fläche oben ist, helfen dir auch die besten Spikes nicht, weil dann rutschst du einfach weg. Das ist eine Pflege, die einfach gemacht werden muss. Und das ist einfach auch wieder abhängig, das kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber es ist einfach abhängig von der Vegetation außenrum.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch die wichtigste aller Fragen. In welchen Farben ist es möglich, heute eine Tatanbahn zu verlegen?
Das Farbenspektrum ist gefühlt unendlich. Also wir haben Stand heute 12 Standardfarben, die wir anbieten, von Rot Standard, oder? Jeder, glaube ich, kennt die roten Bahnen. Wir können auch Blau, Grün, Gelb, Violett, Feuerrot, Chili Red nennt sich das bei uns, also ein sehr grelles Rot. Das Farbenspektrum ist riesig. Bei den Bahnen ein wenig kleiner. Bei den Mehrzweckplätzen sprechen wir von 24 Standardfarben. Also du hast wirklich unglaublich viele Typen mittlerweile, die du bauen kannst.
Was ist denn eure Lieblingsfarbe von der Tatanbahn?
Ich, ganz ehrlich, ich finde am schönsten Chili Red. Es ist ein unglaublich krachendes Rot, wo du am Anfang sogar gefühlt eine Sonnenbrille brauchst, weil es so blendet. Aber es ist ein sehr starkes Rot. Was auch schön ist, ist härter Blau. Also zum Beispiel im Olympiastadion in Berlin ist ja eine blaue Laufbahn drin, wo ein blaues Granulat eingeworfen worden ist. Finde ich auch eine sehr schöne Farbe tatsächlich.
Ist auch eine ikonische Farbe, würde ich sagen, im Bereich der Leichtathletik, weil man so viel auch mit dieser Bahn im Olympiastadion verbindet. Ja.
Was auch möglich ist, wir haben letztes Jahr eine Laufbahn gebaut, wo wir zwischen den einzelnen Bahnen unterschiedliche Farben haben. Also mit Himmelblau und Härterblau gewechselt haben. Ist ein Riesenaufwand, schaut aber im Endeffekt dann zum Schluss auch sehr gut aus. Und wenn wir jetzt sagen, auch in Rom, fand ich die Farbkombination jetzt mit dem Blau und dem, ich denke, das war relativ dunkles Grau in den Sektoren, fand ich jetzt eigentlich auch eine sehr schöne Kombination tatsächlich, auch wenn es ein Wettbewerb war.
Ich wollte gerade sagen, zum Stichpunkt bunte Bahn, es gibt ja auch in Halle Saale eine Halle mit einer sehr bunten Leichtathletikbahn, die habe ich auch noch in sehr guter Erinnerung. Ich glaube, das sind mindestens 4 Farben, Blau, Grün, Gelb und Rot, also auch eine ganz coole Kombi. Und ansonsten bin ich natürlich auch sehr gespannt auf die Bahn, die hier in der Hahnstraße verlegt wird in Frankfurt. Die soll, glaube ich, Grautöne haben, so ein helleres Grau, dunkleres Grau. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr cool aussehen wird. Eine ganz tolle Erinnerung muss ich noch mit euch teilen. Ich verrate es jetzt einfach, weil ich weiß nicht, ob das heute noch so gehandhabt wird. Aber zum Thema, was passiert mit der Bahn, nachdem sie rausgerissen worden ist. Früher war es so, dass bei den internationalen Jugendmeisterschaften, also in der U18 und in der U20, nach den Europameisterschaften immer noch so ein Stück Bahn den Athletinnen und Athleten mitgegeben worden ist. Also nachdem wir dort gelaufen sind und dann abgereist sind von den Meisterschaften, durften wir immer so ein Stück Bahn als Erinnerung mitnehmen. Ich habe die immer noch bei mir in der Vitrine stehen, ist eine super tolle Erinnerung und ich hoffe, dass es noch so beibehalten wird und dass es erlaubt war.
Erlaubt ist es mit Sicherheit. Also erlaubt ist es mit Sicherheit, weil ja irgendjemand bestimmt hat, dass dieses Stück Laufbahn rausgeschnitten wird. Ist auch schön für uns, weil wir es damit reparieren dürfen. Hat aber mit dem Ausbau an sich relativ wenig zu tun. Außer es war jetzt in deinem Fall ein Thema, dass die Bahn sowieso rausgerissen wird, dann ist es sowieso anders. Aber normalerweise schneidet man aus einer Laufbahn nicht Erinnerungsstücke aus. Aber eine schöne Erinnerung mit Sicherheit, ja.
Ja.
Und wenn du magst, bekommst du auch von mir mal ein Muster zugeschickt, dann hast du auch mal ein neues Muster.
Ja, gerne.
Dann nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen, über was wir heute gesprochen haben. Also man konnte, glaube ich, so ein bisschen raushören, was für eine Entwicklungsarbeit wirklich hinter so einer Kunststoffbahn steckt, um einfach die verschiedenen Anforderungen aus den jeweiligen Disziplinen unter einen Hut zu bringen. Weil die Anforderungen und die Bedürfnisse sind dann doch sehr komplex und unterschiedlich. Und heute natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Also mir war tatsächlich nicht bewusst, dass man wirklich so eine Bahn bis zu 80 oder sogar über 90% recyceln kann und damit ja fast ohne neue Rohstoffe auskommt. Und natürlich auch das Thema, wie smart kann man sowas machen, was natürlich auch in der Trainingssteuerung und vielleicht auch in der Wettkampfanalyse sehr, sehr wichtig ist. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch. Vielleicht hören wir uns bald wieder.